Wir schalten jetzt um in das Goethe-Forum München.
Bayern 4 Klassik, Kontrapunkt, Dialog der Kulturen. Eine Koproduktion von Bayern 4 Klassik mit dem Goethe-Forum München, dem Schauspielhaus Salzburg und der Neuen Musikzeitung. Live aus dem Goethe-Forum München, Kontrapunkt 30, Aserbaidschan, ein Land des Feuers, mit Theo Geißler und Frank Kämpfer.
Noch von der Festplatte, gleich aber live auf Bayern 4 Klassik, Mugam Musik aus Aserbaidschan. Durch die heutige Sendung führen Sie Theo Geißler
und Frank Kämpfer. Und das ist eine Veranstaltung, die einen besonderen Partner hat im Boot, nämlich das Koordinationszentrum für Aserbaidschaner in Deutschland. Wie schon gesagt, wir schauen in die Kaukasusregion ans Ufer des Kaspischen Meers, nach Baku, nach Aserbaidschan, in eine geografisch sehr faszinierende Welt am Rande Europas, wo sich sehr alte Kulturen und höchst gegenwärtige und internationale Interessen begegnen und überschneiden.
Aserbaidschan war bis 1992 eine Sowjetrepublik. Religiös dominierte der Islam. Man spricht eine Turksprache. Die neue staatliche Selbstständigkeit begann mit einem Krieg. Die Mehrzahl der Aserbaidschaner, bald 20 Millionen, lebt im Iran. Die Ölvorkommen und die interessante strategische Lage rücken das Land ins Visier und ins Zentrum der Begehrlichkeiten der Weltpolitik. Mehr an Geschichte und an politischen Fakten zu Aserbaidschan hat ARD-Moskau-Korrespondent Stefan Lag zusammengetragen. Hören wir 3 Minuten Info pur.
Zukünftig, in den nächsten 40, 50 Jahren, wird das Erdöl die wichtigste Rolle sowohl in der Wirtschaft und der Politik als auch im Bereich der Kultur und im Alltagsleben spielen. So Ilham Shaban, Leiter des Zentrums für Erdölforschungen in Baku. 3/4 der gesamten Industrieproduktion entfallen auf den Öl- und Gassektor. Aserbaidschan verfügt über ein rasant wachsendes Bruttoinlandsprodukt. Entscheidenden Anteil daran hat die Baku-Tiflis-Ceyhan-Pipeline, die seit 2006 täglich über 1 Million Barrel Erdöl an Russland vorbei nach Europa transportiert. Auch wenn Kritiker der Regierung vorwerfen, zu wenig für das Wohl der Bevölkerung zu tun, konnte der Politologe Zafar Guliyev gewisse Verbesserungen in Aserbaidschan feststellen. Um objektiv zu bleiben, sind dank der enormen Einnahmen durch das Erdöl einige Mittel für Polikliniken, Schulen und die Eröffnung kleiner Fabriken und Betriebe ausgegeben worden. Dadurch wurden auch zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen. 17 Jahre ist es her, dass sich die ehemalige Sowjetrepublik Aserbaidschan für unabhängig erklärte. Seit dieser Zeit wird der Staat im Süden des Kaukasus fast ausschließlich von einer Familie regiert, dem Aliyev-Clan. Der jetzige Präsident Ilham Aliyev trat vor 5 Jahren nach dem Tode seines Vaters Haidar dessen Nachfolge an. Vor kurzem wurde er mit überwältigender Mehrheit wiedergewählt und erhielt fast 89% der Stimmen. Große Teile der Opposition waren gar nicht erst zur Wahl angetreten. Sie kritisierten Repressionen und massive Benachteiligungen im Vorfeld der Wahl. Doch Beobachter hätten der Opposition ohnehin keine echte Chance gegeben. Ihr fehle es einfach an personellen und finanziellen Ressourcen. Aliyev habe seine Macht in den vergangenen 5 Jahren kontinuierlich ausgebaut, hieß es zudem. Dabei konnte er sich vor allem auf stetig wachsende Einnahmen aus dem Erdölgeschäft verlassen. Außenpolitisch führt Aliyev seit Jahren einen Balanceakt durch. Die Regierung in Baku ist sich der außergewöhnlich interessanten strategischen Lage bewusst. Als Schnittstelle zwischen Europa und Asien versucht Aserbaidschan, gute Beziehungen zu allen Nachbarn zu pflegen, mit Ausnahme zu Armenien. Der Streit um die Region Bergkarabach belastet nach wie vor das Verhältnis beider Staaten zueinander. Völkerrechtlich gehört die Region zu Aserbaidschan. Armenien hält das Gebiet besetzt. Seit 1994 herrscht dort ein brüchiger Waffenstillstand. Circa 1 Million Flüchtlinge warten auf ihre Rückkehr. Für Ali Achmedow, den stellvertretenden Vorsitzenden der Regierungspartei Neues Aserbaidschan, ist dies ein inakzeptabler Zustand. Aserbaidschan steht für eine friedliche Lösung dieses Problems. Eines ist jedoch klar. Sollte Armenien die Rückgabe der besetzten Gebiete endgültig ablehnen, ist Aserbaidschan gezwungen, alle möglichen Maßnahmen in Betracht zu ziehen. Der russische Präsident Medvedev kündigte kürzlich eine neue Vermittlungsoffensive in dem seit Jahren schwelenden Konflikt an. Beide Parteien sollen demnächst zu offiziellen Friedensgesprächen eingeladen werden. Moskau, lange Zeit Verbündeter Armeniens, hat in den vergangenen Jahren kontinuierlich seine Beziehungen zu dem rohstoffreichen Aserbaidschan verbessert. Sollte es Medvedev tatsächlich gelingen, im Streit um Bergkarabach erfolgreich zu vermitteln, würde Moskau damit seinen Einfluss in der Region entscheidend stärken. Eine Perspektive, die sich auch wirtschaftlich lohnen könnte. In naher Zukunft will Aserbaidschan über die Verteilungswege der großen Gasvorkommen des Landes entscheiden. Anders als beim Öl sei diesmal auch der Weg über russisches Territorium denkbar, so Energieexperten in Baku.
Aserbaidschan, ein Zauberwort wie aus einem Märchenbuch. Nicht wiederzuerkennen, seitdem das Ölgeschäft hier floriert. Ein geografisch reizvolles Land, seit Menschengedenken von fremden Interessen regiert. Je nach Argumentationsziel nennen wir Aserbaidschan heute Diktatur oder Demokratie. Doch was sagt das über Realitäten vor Ort? Wie lebt man dort? Wohin bewegt man sich? Mit welchem Tempo? Mit welchem Ziel? Wer spielt hier die Musik? Und welche Musik kann man hier hören? Und welche Rolle spielt diese wiederum bei der Herausprägung dessen, was wir heute Abend das Aserbaidschanische nennen und ein wenig verstehen lernen wollen?
Ich begrüße ganz herzlich unsere drei Gäste. In unserer Mitte sitzt ein Herr. Er hat in Köln und in Russland studiert, und zwar osteuropäische Geschichte, Slawistik und Politikwissenschaft. Er ist Journalist und war im Jahr 2004 als Stipendiat des Marion-Dönhoff-Programms in Aserbaidschan, in Baku genau. Davon berichtet er auch in einem Buch, über das wir gleich reden werden. Willkommen bei Kontrapunkt, Ingo Petz.
Danke, danke.
Herr Petz, wenn man in Ihrem Buch, das heißt Kuckucksuhren in Baku, ein sehr spannender Titel liest, es ist im Drömer-Knauer Verlag erschienen, dann kriegt man so ein bisschen den Eindruck, Aserbaidschan ist was für harte Männer, für starke Kerle mit eisernen Nerven, für Kaviar-Schwarzhändler, ein Ort für Abenteurer und für Profis im Ölgeschäft und dergleichen. Ist das die Realität oder sind das so die Schmankerl, mit denen Sie Ihre Texte würzen?
Das ist eine gute Frage. Also man kann natürlich fragen und philosophieren, was Realität überhaupt ist. Es ist auf jeden Fall.
Das machen wir jetzt nicht.
Ich glaube, da könnten wir mehrere Sendungen drauf verwenden. Nein, es ist sicherlich, also man muss dazu sagen, es ist kein journalistisches Buch, es ist kein aufklärerisches Buch über Aserbaidschan, in dem man viel über die Geschichte Aserbaidschans erfährt. Es ist mehr ist eine sehr subjektive persönliche Reisegeschichte von jemanden mit sehr viel Erfahrung im postsowjetischen Raum, der unterwegs ist und Menschen kennenlernt, und sich anschaut, wie diese Menschen in diesem postsowjetischen Alltag, der von sehr viel Reibung und sehr viel Dynamik und Energie geprägt ist, wie die sich da bewegen, wie die sich positionieren, wie ganz einfach, wie die ihr Leben meistern. Und diese sehr, sehr schillernden Persönlichkeiten und Figuren, die Sie gerade genannt haben, die machen ein Buch natürlich so spannend. Aber solche Leute gibt es natürlich in Aserbaidschan, keine Frage. Und die zu beobachten, das fand ich spannend. Woher kommen die, was wollen die? Und darunter, es sind ja nicht nur Aserbaidschaner, die da unterwegs sind, sondern auch viele Deutsche, viele Expats. Und für mich war die Frage, also warum verlässt man so ein wohlsortiertes Land wie Deutschland und geht nach Aserbaidschan? Was bewegt die dazu?
Herr Petz, das Buch ist das eine, das andere sind die eigenen Eindrücke, das, was nachklingt. Was ist bei Ihnen übrig geblieben von den Reisen und den Eindrücken? Was ist das Wichtigste heute für Sie an Aserbaidschan?
Also ich lasse den Journalisten jetzt mal weg und spreche von dem Menschen Ingo Petz oder dem Reisenden.
Genau, dann zieht die Frage.
Genau, und also was ist geblieben, ist auf jeden Fall die offenen Arme, mit denen man überall empfangen wird. Also nicht unbedingt als Journalist, das lasse ich jetzt auch weg, aber als Reisender allgemein. Also Gastfreundschaft ist natürlich auch eine sehr expressive und sehr intensive Gastfreundschaft, die da gepflegt wird. Das heißt, eigentlich sind wir überall willkommen, geheißen worden. Man hat uns eingeladen zum Essen und zum Trinken und Trinken vor allem. Und das bleibt natürlich hängen. Das,
Tee?
Nur Tee natürlich, genau. Tee und Milch. Und das bleibt natürlich hängen, diese Herzlichkeit und Wärme und die Offenheit, mit denen man aufgenommen wird. Aber das ist eine Sache, die auch in vielen anderen Ländern im postsowjetischen Raum mir widerfahren ist. Und das ist eigentlich eine Sache, warum ich so da so viel unterwegs bin. Also das hat man nicht unbedingt immer im Westen.
Die Dame neben mir nickt eifrig mit dem Kopf. Sie stammt aus Aserbaidschan. Sie hat mit 11 Jahren zu komponieren begonnen, später in Baku Musikwissenschaft und Komposition studiert. Sie war Teilnehmerin bei den Donaueschinger Musiktagen 2006, wenn ich es richtig verstanden habe, und promoviert derzeit an der Hochschule für Musik in Detmold und an der Universität in Paderborn. Guten Abend, Khadija Zainalova.
Guten Abend, Herr Kim.
Frau Zainalova, Sie leben seit mehreren Jahren in Deutschland. Was bedeutet für Sie heute Aserbaidschan? Wie blicken Sie auf Ihre Heimat?
Ja, ich bin durch mein Kompositionsstudium nach Deutschland gekommen. Und Aserbaidschan ist mein Land. Das ist meine Identität natürlich. Und in meiner Musik sozusagen, in meinen Kompositionen, das kommt in bewusst sozusagen, unbewusst. Und das ist für mich ja mein sozusagen Mutterland. Und ich habe damals auch, als ich nach Deutschland kam, habe ich also meine persönliche sozusagen Meinung, habe ich das alles verglichen, wie überhaupt die Situation in Aserbaidschan ist und wie in Deutschland ist. Überhaupt, wie ist dieses Ausbildungssystem, also Hochschulausbildungssystem in Aserbaidschan sich entwickelt und auch in Deutschland. Und diese ganze Vergleiche, natürlich, es gibt sehr überraschende auch, es gab sehr für mich also überraschende auch Momente. Und ich fand natürlich von beiden Seiten sehr interessant. Auf einer Seite, Aserbaidschan ist mein Land und Deutschland ist ein großes Land mit Musikkulturen, mit reichen Musikkulturen in Europa. Und das war diese Begegnung natürlich für mich sehr, sehr spannend. Aber wir haben auch in der Musikschule sozusagen von der europäischen klassischen Musik auch geprägt. Also nicht nur traditionelle Musik, es gab natürlich in der Musikschule sehr viel europäische Musik, also klassische Musik.
Gehen wir mal einen Moment weg von der Professionalität, von der Ausbildung. Wie ist das für eine junge Frau, wenn die aus Aserbaidschan nach Deutschland kommt? Wie fühlt man sich hier so ganz privat? Wie fühlt man sich in unserer kulturellen Umgebung?
Es ist eine sehr, sehr gute Frage, sehr spannende Frage. Und ich habe, als ich nach Deutschland kam, war für mich ein Kulturschock erstmals.
Was war der Schock?
Kulturschock. Was ist überhaupt ein ganz fremdes Land, ganz anderes Land? Ich hatte natürlich die Informationen über Deutschland, aber wenn man hier lebt schon und das ist zum Beispiel die Beziehungen zwischen Eltern und Kindern, die Beziehungen zwischen überhaupt sozusagen in der Hochschule, also zwischen Professoren und Studenten oder Studierenden sozusagen und überhaupt in Deutschland mit Vermietern zum Beispiel, ganz einfache sozusagen ein Beispiel. Und aserbaidschanisches Volk ist sehr, sehr gastfreundschaftlich und man bekommt alles, wenn man, das ist auch Nachteil vielleicht, einfach an die Tür klopft, dann kommen einfach zu besuchen. Ne? Und hier in Deutschland ist was ganz anderes. Also mit Terminen, das war für mich sehr, sehr überraschend am Anfang. Es war sehr schwierig für mich, das zu, und dann deutsche Pünktlichkeit. Ich bin sehr auch selber sehr, sehr pünktlich, aber in Aserbaidschan, man erwartet auf jemanden 20 Minuten, 15 Minuten. Das ist auch so eine Sache. Und also es gab sehr viele natürlich Begegnungen und sehr positive, auch manchmal negative Sachen. Es war sehr, sehr spannend. Also als Jungfrau hierher zu kommen, ja, und auch kulturelle Unterschiede. Also zwischen aserbaidschanische Mentalität ist ganz anders als deutsche. Als Jungfrau hier zum Beispiel ist ganz normale, ganz andere Beziehungen und so weiter. Es ist ganz freier, ganz locker. Aber in Aserbaidschan ist wieder etwas anderes. Es ist immer verbunden mit Familie zu gründen oder mit, also kann man nicht so einfach irgendwelche, es ist ein bisschen
Hatten Sie so ein bisschen das Gefühl, aus dem heißen aserbaidschanischen Sommer in den kalten deutschen Winter zu kommen? War das so der Klimaschock?
Ja, Klimaschock auch, aber in Nordrhein-Westfalen, besonders wo ich wohne, das ist auch, gut. Es ist regnerisch, das Wetter. Aber das hat mir sehr gut gefallen, überhaupt die deutsche Landschaft. Also ich bin mich sofort in deutsche Landschaft verliebt.
Unsere dritte Gesprächspartnerin kommt aus Deutschland. Sie ist in Lutherstadt-Eisleben geboren. Sie hat in Baku Orientalistik studiert, in Greifswald dann auch Studien zur politischen Geschichte Libyens zum Beispiel angestellt. Sie hat in Bonn habilitiert, sich mit der sowjetischen Islampolitik beschäftigt und sie lehrt jetzt in Münster, Düsseldorf und vor allem aber Gießen. Da hat sie eine Professur. Guten Abend, Eva-Maria Auch.
Guten Abend.
Frau Auch, Sie sind ja in der DDR, wenn man das so sagen möchte, sozialisiert. Sie sind da zur Orientalistik gekommen und dann nach Baku. Wie konnte das funktionieren? Wie ist das passiert?
Ja, es war eigentlich eine ganz spannende Geschichte, weil wir drei Mädchen mit 18 Jahren damals nicht nach Petersburg oder nach Moskau geschickt wurden, sondern aufgrund einer Absprache von damals dem auch schon Aliyev, der also erreichte, dass mehr aserbaidschanische Studenten an russische Hochschulen geschickt wurden und dafür er ausländische Studenten nach Aserbaidschan bekam. Und uns drei deutsche Mädchen traf es zuerst. Und insofern bin ich also 1979 die erste Deutsche gewesen, die die staatliche Universität abgeschlossen hat.
Waren Sie damals schon Erdöl-Scouts für die Deutsche Demokratische Republik?
Also absolut nicht. Ich kann mich auch an meinen Kulturschock erinnern. Der bestand nämlich darin, dass wir ganz langsam in den Bahnhof einfuhren und rechts und links wir schwarz aus der Erde eben das Erdöl sahen, dass es also heraustrat. Aber man auch im Wohnheim überhaupt nicht vorbereitet war auf uns, trotz aller kaukasischer Gastfreundschaft. Aber dann also sehr viel improvisiert wurde und wir dann doch sehr warm aufgenommen worden sind.
Sie sind ja Historikerin. Wie wichtig ist denn eigentlich bei der rasanten Entwicklung, die Aserbaidschan gerade nimmt, jetzt da noch so eine historische Grundlage, so ein historischer Blick? Kann man das nicht im Moment vergessen?
Also gerade nicht, würde ich meinen. Also die Frage besteht aus zwei Teilen. Wer soll was vergessen? Das erste wäre wir in Deutschland. Wir haben insgesamt, glaube ich, unseren Blick sehr lange nicht weiter als Georgien, Armenien ausgerichtet. Und für uns ist erst Aserbaidschan ein Thema geworden, seitdem Bertie Vogts dort die Fußballmannschaft trainiert.
Nicht mehr lange.
Ja, ja, die Stimmung ist schon sehr stark gegen ihn gerichtet, das ist klar. Aber das ist ein Punkt, dass also hier wir sehr viel Nachholbedarf haben. Und das ist für mich zum Beispiel auch die Herausforderung fachlich, dass ich also mich sehr intensiv ja fachlich, wissenschaftlich mit Aserbaidschan beschäftige. Und andererseits für Aserbaidschan selbst, hier findet man sich ja erst einmal in einem eigenen Staat. Man hat die Unabhängigkeit seit 1991 und das ist also eine relativ kurze Zeit, wo man also auch noch auf der Suche ist nach einer nationalen Identität, wo noch nicht klar ist, ob man sich zwischen einem Staatsbürgermodell entscheidet oder einem Kulturnationsmodell. Die Tendenz läuft in Richtung Kulturnation und da ist Geschichte hochwichtig.
Uns interessiert zunächst erstmal die reale Lage vor Ort, so ganz alltagspraktisch. Als ehemalige Sowjetrepublik, die seit 1992 Übungen in politischer Demokratie absolviert und als Land mit europapolitisch interessanten Rohstoffvorkommen, muss Aserbaidschan ja eigentlich einen immensen Spagat zwischen Tradition und Moderne aushalten. Wie ist das zu leisten? Wie bewältigen das die Menschen? Sind sie verunsichert? Wie sehr ist die Bevölkerung im gesellschaftlichen Wandel der letzten 17 Jahre eigentlich durcheinandergeschüttelt worden?
Ja, und wie ist das gemeinsame mentale Befinden? Frau Auch, Sie haben gerade ja schon angedeutet, das Land ist auf der Suche nach Identität. Kann man da von außen überhaupt helfen? Das müssen die doch selber machen.
Vielleicht fangen wir erstmal mit der einen Frage an.
Ja, die hat ja Ratlosigkeit ausgelöst.
Ja, aber wie ist die Lage im Land? Sie alle drei haben das Land in letzter Zeit besucht. Sie waren in Ihrer Heimat, Frau Seinalova. Was denken die Menschen? Was machen sie? Wie halten sie das aus, was mit ihrem Land passiert?
Ja, eine sehr gute Frage. Natürlich das Land entwickelt sich, also Aserbaidschan ein kleines Land, sozusagen eine demokratische Republik. Und es versucht natürlich, sich zu entwickeln in der Musikkultur auch, in diesem Bereich und in Wirtschaft und in diesem Globalisierung sozusagen. Aber es gibt natürlich auch Probleme für die Bevölkerung sozusagen und es gibt auch Arbeitslosigkeiten, diese allgemeinen Probleme. Und das alltägliche Leben natürlich beginnt ganz normal. Man geht zur Arbeit, wenn man natürlich die Arbeit hat. Und natürlich verdient man etwas Geld auch. Ja, und die Situation ist eigentlich, also im Musikbereich kann ich sagen, das ist für mich sozusagen mein Bereich. Es entwickelt sich in alle Seiten, aber auf andere Seite natürlich, es gibt Probleme, manchmal Informationsmängel. Sozusagen, es gibt keine Möglichkeiten, zum Beispiel für die Donauischen Musiktage ein paar aserbaidschanische Studenten hierhin einzuladen, mhm. oder sie haben keine finanzielle Unterstützung, sozusagen hierhin zu kommen, mhm. für die neue Musikfestival oder in Darmstadt diese Ferienkurse zu besuchen. Ja, ich bin jetzt hier, ich kann natürlich das alles besuchen. Und das ist hier möglich. Das ist gar kein Problem. Aber damals war auch für mich ein großes Problem.
Ja, aber das ist vielleicht natürlich schon eine sehr spezielle Problematik, zu Festivals neuer Musik in die Welt zu reisen. Meine Frage ist eigentlich mehr, haben die Leute genug zu essen? Und wenn sie keine Arbeit haben und die gesellschaftlichen Umbrüche erleben und gleichzeitig diesen rasanten Zug erleben, der durch das Land geht, durch den wirtschaftlichen Anschluss an die Industrie moderne. Ja, was spielt sich da in den Köpfen ab? 17 Jahre sind eine verdammt kurze Zeit, wenn man 150 Jahre lang am Rande Russlands hing und eigentlich so die Zeit stillstand.
Ja, es ist eine auf anderer Seite eine schwierige Situation. Es gibt auch natürlich nicht so viele Sicherheit, sozusagen Versicherungs wie in Deutschland. Also zum Beispiel Krankenversicherungen und so weiter, diese Hartz IV für die Arbeitslosengeld, das ist natürlich für die Arbeitslose, das ist auch problematisch. Also ich glaube, gesellschaftlich problematisch. Aber ich denke, irgendwann mal Aserbaidschan wird das erreichen. Mhm. In Zukunft. Ich hoffe es.
Ja, Herr Petz.
Ja, das sind, also ich will die Frage so beantworten. Das sind natürlich gewaltige politische, wirtschaftliche, kulturelle Entwicklungen, Prozesse, die da gerade parallel stattfinden. Und wenn man das mal, also die Deutschen, die häufig bei einer kleinen Krise schon in die Knie gehen und anfangen zu jammern, da muss man auch mal für die postsowjetischen Gesellschaften sagen, dass da häufig der Überlebenskampf und die Lebenskunst mit solchen Krisen klarzukommen wesentlich ausgeprägter ist. Also ich wollte mal was Positives in die Runde werfen. So. Andererseits, also natürlich sind die Leute verunsichert, das ist überhaupt keine Frage. Also das Öl gibt ihnen natürlich ein gewisses Selbstbewusstsein. Aber da ist natürlich auch die Frage, wo geht das Geld hin? Also kommt das bei den einfachen Menschen an? Wird die Wirtschaft so, also wird die nicht nur, also wird nicht nur die Ölwirtschaft unterstützt, sondern wird auch die Landwirtschaft ausgebaut, wird geschaut, dass für die Zeit nach dem Öl wird dafür gesorgt, also dass man versucht, IT-Branche, was weiß ich, aufzubauen, so dass man also auch für die Zeit nach dem Öl genügend Möglichkeiten hat. Und das sind einfach wahnsinnige Fragen, die sich da stellen und die sich nicht so einfach
beantworten. Was passiert in den Köpfen der Leute dort, Frau Bauch?
Ja, es sind eben viele Köpfe. Wir haben es mit einem Volk zu tun von über 8 Millionen. Aber ich wollte vielleicht ein Bild hier einbringen. Das ist eine Riesenschere. Das heißt also, Herr Petz sprach ja schon von sehr vielen Umbruchprozessen, die stattfinden, auf allen Ebenen stattfinden. Veränderungen, die sich unterscheiden. Baku, Hauptstadt mit, inoffiziell 3 Millionen konzentriert in der Hauptstadt. Zwischen, also dieser Hauptstadt und dem restlichen Land. Also eine Schere, wo momentan auch nicht entschieden ist, geht sie weiter auseinander. Eine sehr schmale, äußerst reiche, wohlhabende Schicht. Oder gelingt es in der Zwischenzeit also auch eine Mittelschicht zu schaffen? Diese Entscheidungen sind noch nicht gefällt. Wir hoffen, dass die Tendenz in diese Richtung geht, dass also auch immer mehr von diesem Erdölreichtum partizipieren und dass es wirklich gelingt, eine Diversifizierung der Wirtschaft zu erreichen. Was geht in den Köpfen vor? Überlebenskünstler wurde gesagt. Das muss man sagen. Also Aserbaidschaner sind sehr, sehr fleißig. Sie arbeiten. Sie versuchen wirklich für ihre Familien, wenn es notwendig ist, Tag und Nacht zu arbeiten. Und das ist auch ein Riesenkapital. Und man kann also nur Achtung haben vor dem aserbaidschanischen Volk, dass sie geschafft haben, wirklich auch diese ganzen Krisen, Karabach-Konflikt wurde bereits thematisiert, verschiedene politische Machtwechsel wurden thematisiert, dass es trotzdem gelungen ist, einen Aufbauprozess in Gang zu setzen.
Und dieser Aufbauprozess, eine Frage noch, konzentriert er sich wirklich nur auf das alltägliche Überleben, um das Erreichen des nächsten Tags, oder ist so viel Kraft da, dass man auch überlegt, wie baut man das Land, wie baut man eine nationale Identität, wie organisiert man ein bürgerliches Leben? Reicht dafür die Kraft auch oder reicht sie dafür nicht?
Also vielleicht kann ich als Historikerin, ich muss das vielleicht sagen, hier steht historische Erfahrung dahinter. Die Aserbaidschaner haben sehr viele Brüche erlebt, ähnlicher Art. Wenn Sie betrachten den Erdölboom am Ende des 19. Jahrhunderts, innerhalb von 30 Jahren ist eine Riesenmetropole entstanden. Also auch hier hat es diese Brüche gegeben. Die Revolutionsereignisse waren Brüche mit entsprechenden Reformen, 5-mal das Alphabet gewechselt. Stellen Sie sich vor, wir würden praktisch das lateinische Alphabet 5-mal gewechselt haben. Was das bedeutet. Also es gibt in der Geschichte des aserbaidschanischen Volkes mehrere solche Brüche und man ist damit zurechtgekommen. Das bedeutet aber auch, man versucht in möglichst kurzen Abständen zu denken, in möglichst kurzer Zeit maximal etwas aus der Situation zu machen. Das ist die Überlebenskunst.
Es gibt, glaube ich, ein aserbaidschanisches Sprichwort, das heißt, wenn du im Brunnen sitzt, dann denk, du seist im Minarett. Das ist eine optimistische Haltung und vielleicht lässt sich mit der allerhand bewältigen. Wir machen an der Stelle einen Break und begrüßen weitere Gäste aus Aserbaidschan.
Ja, ein Musiktrio hat hinter uns Platz genommen, hat exotisch anmutende Instrumente bereit. Der Herr Rüfat Hasanov hält eine Tar in den Händen, eine Langhalslaute. Die Name daneben, Meri Asadulayeva, spielt die Kamancha. Das ist ein orientalisches Streichinstrument. Und Arzu Aliyeva, die auch die Rahmentrommel schlägt, singt. Bitte schön. Live-Musik bei Kontrapunkt. Ein Mugam-Trio, drei junge Musikerinnen und Musiker, die extra aus Baku zu uns gekommen sind. Frau Seinalova, Sie sind die Fachfrau. Was ist Mugam?
Mugam ist eine traditionelle Improvisationsmusik.
Das ist in einem Satz schon perfekt gesagt. Ist das etwas typisch Aserbaidschanisches oder ist es etwas, was in der ganzen Region gespielt wird?
Also Mugam eigentlich, es hat damals schon sich verbreitet. In Usbekistan heißt das Bakam und dann in anderen Ländern Makom und so weiter. Aber in Aserbaidschan ist es natürlich besonders, diese Mugam-Musik. Es gibt keine zweite Analoge sozusagen von dieser Musik. Und diese Musik wurde natürlich immer mündlich überliefert. Es gibt keine Notation, also es ist nicht notiert. Und es wurde natürlich mündlich überliefert von einer Generation zur anderen Generation. Und das wurde auch von UNESCO schon als immaterielles Erbe sozusagen aufgenommen.
Es gibt natürlich in Aserbaidschan noch andere Musik. Wir haben im Übertragungswagen etwas vorbereitet, was wir uns jetzt mal anhören. Und die Frage an Sie gilt, was ist das? Wie aserbaidschanisch ist das? Vielleicht kennen Sie sogar das Stück. Ich bitte mal, das Musikbeispiel abzufahren. Kennen Sie das Stück? Wissen Sie, wer das komponiert hat?
Ich kenne das Stück, aber es ist ein bisschen schwierig.
Karakarajew.
Karakarajew.
Und das ist natürlich ausgesucht, um zu zeigen auf dem Musikgebiet, was wir eigentlich an dem ganzen Land zeigen wollen. Einerseits diese orientalische Verbindung, andererseits die europäische. Das war eigentlich Kunstmusik im europäischen Stil, nicht wahr?
Das war die dritte Symphonie von Karakarajew.
Ganz genau.
Ja.
Ja, und
also er hat diese Symphonie, er hat im Serialismus sozusagen in diese Richtung geschrieben. Das war natürlich Neue Wiener Schule mit Schönberg, Arnold Schönberg, Anton Webern und Berg. Und das war auch ein Einfluss sozusagen. Und er hat dritte Symphonie und sein Violinkonzert in diesem Serialismus mit diesem Technik geschrieben. Mhm. Aber auch, das ist auch typische, kann man hören, hier typische aserbaidschanische Klänge.
Ja.
Das ist schon.
Es gibt also quasi auch eine europäische Musikgeschichte in Aserbaidschan.
Ja, natürlich. Also wir haben Anfang des 20. Jahrhunderts, konkret zu sagen, im Jahr 1921 wurde ein Konservatorium, also aserbaidschanisches staatliches Konservatorium, von unserem Komponist, Dramaturge Uzer Hajibeyev gegründet worden. Und er lud sehr vielen Professoren aus der damaligen UdSSR und dann vom Ausland ein, die natürlich im Konservatorium zu unterrichten. Und es gibt natürlich sehr viele Musikinstitutionen in Aserbaidschan. Er hat auch den ersten Chor eigentlich gegründet, mehrstimmigen Chor. Und er hat auch natürlich ein Orchester mit Volksinstrumenten gegründet, aber mit Notenspiel natürlich. Sie haben nach Noten gespielt und es gab damals auch sehr viele Bearbeitungen für das Orchester. Und es wurden auch von unserem aserbaidschanischen Komponisten bestimmte neue Kompositionen für das Orchester komponiert. Und es gibt natürlich jetzt Musikhochschule, also Musikakademie in Baku, Komponistenverband, aserbaidschanischer Komponistenverband, neue Musikverein, also sehr viele Musik sozusagen Musikinstitutionen und auch sehr viele Musikrichtungen, Also nicht nur neue Musik, nicht nur traditionelle Musik. Es gibt in Aserbaidschan Jazzmusik, natürlich Popmusik. Und die Jazzmusik, jedes Jahr in Aserbaidschan findet ein Jazzfestival statt. Und es wurde auch sehr viele sozusagen Gastspieler und Jazzmusiker aus Europa, aus Amerika nach Baku eingeladen.
Vielleicht sollten wir nach diesem wirklich schönen und breiten Bild der aserbaidschanischen Musiklandschaft nochmal einen Blick etwas über diese Kunstform hinauswerfen. Was spielen denn die anderen Künste in Aserbaidschan für eine Rolle? Sind die zum Teil wichtiger als die Musik? Und vielleicht auch nochmal zurückgespiegelt, Rock- und Popmusik, Folklore, nimmt das nicht auch einen sehr breiten Raum ein und wird das nicht auch zum Teil politisch eingesetzt und genutzt? Herr Petz.
Das sind sehr, sehr viele Fragen auf einmal. Aber
beantworten Sie sie alle in einem Satz.
Ganz einfach natürlich. Es kann nur Reich Ranitzky, das kann ich nicht. Also es gibt natürlich viele andere Kunstformen in Aserbaidschan, das ist ganz klar. Jazz haben wir ja gerade schon genannt. Jazz ist ein wunderbares Beispiel. Aserbaidschan hat eine lange Jazz-Tradition. Und gerade im Jazz zeigt sich also dieser Aufnahme von Einflüssen von außen und Verbindung mit folkloristischen Elementen. Also ein großer aserbaidschanischer Jazzpianist war Vagif Mustafazadeh, kann ich nur jedem empfehlen, um das dann besser kennenzulernen.
Da kann man vielleicht sogar einen kleinen Break machen. Wir haben da auch einen kleinen Einspieler im Ü-Wagen. Vielleicht können wir da mal reinhören, sonst fehlt uns ja was.
Das ist die
Sisa.
Aziza, das ist Zainalova, das ist zeitgenössische Musik. Vielleicht können wir das nächste Musikbeispiel auch noch anspielen. Genau. Ja, Jazz mit ein bisschen Orientalistik. Gut, das reicht eigentlich schon. Ich möchte gerne nochmal auf die Frage zurückkommen. Die war zu wertvoll, als dass wir sie jetzt einfach irgendwie vergeigen sozusagen. Welche Rolle spielen die Künste dabei, ja, sagen wir mal so, das aserbaidschanische Bewusstsein, das Nationalbewusstsein heute in der skizzierten Umbruchssituation auch zu festigen oder zu manifestieren?
Also in einem Land, also wo man damit beschäftigt ist, vor allem sein materielles Leben zu sichern, spielt natürlich also die Kultur hat einen gewissen Niedergang erfahren nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, so auch in Aserbaidschan. Und damit verbunden, also die Öffnung Aserbaidschans, das ist, glaube ich, das, was noch aussteht. Also man kann Sachen, also in den bildenden Künsten, es gibt junge Künstler, die sich mit eigenen, also mit interessanten Arbeiten versuchen, also genau diese, also Frage an die nationale Identität, an eine neue nationale Identität vielleicht heranzuwagen. Aber das ist eine Frage, also die hochinteressant ist, weil ich glaube, es herrscht immer noch ein sehr konservativer Kulturbegriff häufig in Aserbaidschan vor. Das heißt, man konnte es jetzt ganz gut in der Ausstellung sehen. In Berlin gibt es eine Ausstellung, Aserbaidschan, Land des Feuers. Da wird am Ende werden so einige Bilder gezeigt von jungen aserbaidschanischen Künstlern, die tatsächlich aber sehr viele Folklore-Elemente haben. Aber es gibt tatsächlich auch sowas wie moderne Kunst in Aserbaidschan, die auch bei der letzten Biennale in Venedig gezeigt worden, die hochinteressant ist. Also ich finde, um die Modernität Aserbaidschans und die Offenheit, die neue zu zeigen, hätte man eher solche Sachen da zeigen sollen. Das gibt's, aber das spielt... Das wird noch etwas länger dauern, um das, also damit das, also damit daraus eine Kulturbewegung vielleicht entsteht. Also das kann ich ganz kurz noch, also es gibt natürlich auch Hip-Hop und Pop und diese ganzen Sachen. Türkischer Pop hat einen großen Einfluss in Aserbaidschan. Es gibt im Hip-Hop-Bereich, gibt's auch, da spielt auch die Politik eine große Rolle. Also sehr nationalistische Gruppen, die versuchen, so einen Ethnonationalismus zu besingen. Und das hat natürlich mit der aktuellen politischen Lage und gerade mit Karabach zu tun. Also das ist natürlich auch hochinteressant. Aber diese Öffnung, die kulturelle Öffnung Aserbaidschans, was ich hochinteressant fände, das steht noch aus, glaube ich.
Im Moment findet ja ein deutsch-aserbaidschanisches Jahr statt, von dem man hier in Deutschland eigentlich gar nicht so schrecklich viel merkt. Frau auch ist es vielleicht so, dass die Einflüsse von außen, die im Moment nach Aserbaidschan reinwirken, jetzt kulturell, dass die eine Selbstfindung verhindern oder verzögern?
Also ich würde nicht davon sprechen, dass sie es verhindern. Es sind immer, das ist ja in der Kunst allgemein so, je mehr Einflüsse auch kommen, umso mehr muss man sich damit auseinandersetzen. Das bedeutet für Aserbaidschan natürlich auch Russland. Auch das ist nicht zu vergessen, dass wir ja auch in Russland sehr viele Aserbaidschaner haben, gerade auch in Moskau. Muslim Magomayev, das hat man jetzt erlebt. Er ist ja verstorben und es sind wirklich Tausende hingeströmt und haben sich verabschiedet von diesem Sänger, von diesem aserbaidschanischen Sänger. Und diese Beziehung, diese Kulturbeziehungen zwischen Russland und Aserbaidschan funktionieren. Dann ist es der türkische Einfluss. Sehr viele Aserbaidschaner sind einfach in die Türkei gegangen und haben dort ihren Lebensunterhalt gefunden und diese türkischen Einflüsse, von denen als auch schon gesprochen worden ist. Ich würde auch Iran nicht ganz ausschließen. Also diese Bindung, die jahrhundertelange Bindung auch mit Iran hat natürlich auch kulturelle Einflüsse hinterlassen, auch wenn man heute sie vielleicht nicht mehr so aktuell sieht, aber sie sind vorhanden. Und natürlich das, was alles auch aus Westeuropa kommt, aus den USA kommt, das ist aber mehr im Grunde, denke ich, doch eine Herausforderung, dass man sagt, man stellt sich also auch gerade dem modernen Theaterschaffen. Wenn man sich anschaut, Theateraufführungen, die also doch sehr verstaubt wirken, Ballett sehr verstaubt, aber wo dann im Grunde auch durch einen Austausch von Ensemblemitgliedern auch ein frischer Wind reinkommt und man also auch sehr Interessantes erleben kann. Auch die Malerei würde ich hier nochmal betonen. Also was in der Malerei vonstatten geht, ist also wirklich ein sehr, sehr interessante Symbiose, wieder orientalisches mit wirklich modernem Westlichen, wie wir es meinen. Und vielleicht kann ich in dem Zusammenhang noch auf einen Unterschied aufmerksam machen. Es wird oft Aserbaidschan in Zusammenhang genannt mit anderen zentralasiatischen Staaten. Sie haben sich vorhin versprochen, ach, Aserbaidschan, Afghanistan. Es gibt einen erheblichen Unterschied. Aserbaidschan ist seit Ende des 19. Jahrhunderts in die Moderne eingebunden gewesen. Das heißt also auch eine verspätete Aufklärung, die aber schon Ende des 19. Jahrhunderts eingesetzt hat. Wir haben erste Anfänge der Theaterentwicklung im 19. Jahrhundert. Wir haben das erste Operntheater, das erste Opernhaus, das erste im Orient, in Baku. Wir haben die Frauenbildung, die auch ja bereits angedeutet worden ist, in Aserbaidschan. Und das heißt also, man hat nicht erst 1918 oder 1920 begonnen, jetzt eine Modernisierung, sondern es gab eine zwar schmale, aber eine Elite, die eben diese Symbiose Orient und Okzident schon früher gesucht hat. Und da knüpft man auch heute wieder an. Themen, die vor 100 Jahren schon einmal wirklich diskutiert worden sind in der Elite, tauchen jetzt in dieser Situation der Transformation, der Identitätssuche wieder neu auf.
Also es gab ja eigentlich sogar, Entschuldigung, noch ein viel spannenderes politisches Experiment, den Versuch 1918 eine islamische Demokratie zu begründen. Aber nach zwei Jahren war es natürlich im Prinzip
also,
vorbei.
Ja, das ist auch hier nochmal ein Widerspruch. Es ist nie eine islamische gewesen. Diese 1918 bis 1920 ist im Grunde ADR, das heißt also Aserbaidschanische Demokratische Republik, mit einem gewählten Parlament, mit einer Verfassung, die also auch damals schon sogar ein Frauenwahlrecht mit einbezog und Trennung von Staat und Religion festgeschrieben hat. Das ist nur hier nicht angekommen. Also es ist natürlich eine kurze Zeit, aber es ist in unserer Wahrnehmung nicht da. Und insofern auch eine kleine Korrektur, oft wird eben von Aserbaidschan, von einem islamischen Staat gesprochen. Es ist einfach falsch. Die Christianisierung hat nicht vor den Grenzen des heutigen Aserbaidschans Halt gemacht. Also wir haben die albanischen, also christlich-albanische Traditionen. Wir haben Traditionen eines bis heute blühenden Judentums in Aserbaidschan. Das heißt, die Religion ist nicht eine einzelne islamische, sondern wir haben eigentlich viele Religionen dort, wir haben viele Ethnien und wir haben eine Vielfalt von Kulturen. Und das ist also auch das Charakteristische und eigentlich das viel Typischere für Aserbaidschan.
Ich meine, das ist doch eigentlich eine gute Ausgangsposition, diese Zuverlässigkeit im Umgang miteinander trotz großer Verschiedenheit. Das scheint eine hohe Kompetenz dieses Volkes zu sein. Das ist eigentlich eine gute Ausgangsposition, sich sowohl dem Westen, Europa, vielleicht Amerika in gewisser Weise zuzuwenden, aber eben auch die traditionellen Verbindungen, sei es nach Russland oder auch in den Iran rein, wirken zu lassen und damit auch als stabilisierender Faktor in dieser ganzen Region zu wirken. Und das nicht jetzt nur auf einem militärischen oder dank irgendeiner militärischen Stärke, sondern eigentlich dank einer hervorragend ausgeprägten Kulturtechnik.
Also ja, also theoretisch hört sich das alles gut an. Also das ist klingt modern und die Grundlagen sind historisch auf jeden Fall da. Aber die derzeitige Elite, die in Aserbaidschan an der Macht ist, ist, glaube ich, nicht unbedingt an so einer Entwicklung interessiert. Also geht es um Machterhalt und solche Dinge haben viel mit kultureller Freiheit, mit Austausch zu tun. Und ich glaube, dass Aserbaidschan, wenn es diesen Weg gehen würde, wesentlich stärker und interessanter und attraktiver sein könnte, als wie es heute ist.
Und das hat zwei Seiten. Also ich würde hier natürlich zustimmen. Das andere ist die Seite, dass unsere begrenzte Kenntnis um die tatsächlichen historischen Erfahrungen und um die Vielfalt der Situation natürlich uns auch begrenzt in unserer kulturpolitischen Arbeit, die wir vor Ort leisten. Also auch unsere Kooperation ist natürlich begrenzt, je weniger wir wissen.
Wir reden so von außen, sozusagen als Deutsche mit einem Blick nach Aserbaidschan rein. Wie empfinden Sie das denn?
Also für mich zum Beispiel, Sie haben auch vorher gesagt, und das ist natürlich, es gibt sehr viele deutsche Kirchen oder überhaupt die Kirchen in Aserbaidschan, und es gibt auch sehr viele Konzerte, finden sehr viele Kammermusikkonzerte und symphonische Konzerte in diesen Kirchen statt. Ne? Ich wollte nur wegen dieser islamischen, ja, viele sagen schon, das ist eine islamische Republik oder so, aber es ist natürlich nicht so, und Aserbaidschan ist interkulturell sozusagen großes Land, kleines Land sozusagen, aber mit großem Potenzial, und aserbaidschanisches Volk ist auch sehr, sehr sozusagen musikalisch begabtes, also wirklich großes, talentiertes Volk einfach.
Also man sollte Blick vielleicht auf die Uhr, lieber Herr Peetz und liebe andere Mitstreiter, muss ich eigentlich schon die letzte Frage stellen, weil wir sind 7 Minuten vor Ende der Sendezeit. Eigentlich könnten wir noch sehr ausführlich erörtern, wo es denn mit Aserbaidschan eigentlich überhaupt hingeht oder hingehen kann oder was richtig wäre, wo es hingehen sollte. Das müssen wir vielleicht auf eine andere Gelegenheit verschieben. Mich würde zuletzt interessieren, welche Rolle kann denn Deutschland spielen? Europa, Deutschland, was wäre das Potenzial zum Beispiel von deutsch-aserbaidschanischen Beziehungen, um ja, Entwicklungen in eine kluge Richtung zu bringen?
Es soll ja nächstes Jahr ein deutsch-aserbaidschanisches Kulturjahr in Aserbaidschan geben. Da muss es doch Planungen geben und sicher konstruktive Vorstellungen, wo sich das manifestiert.
Also Begegnungen zwischen Studenten und Wissenschaftlern, Musikern, zwischen den Menschen der Länder überhaupt. Das ist natürlich wichtig, um ein gegenseitiges Verständnis zu schaffen. Aber ich muss hier doch mal auch den Journalisten hervorkramen. Der sogenannte Westen, der auch so nicht mehr existiert, aber man ist auch sehr vorsichtig mittlerweile mit Kritik gegenüber Aserbaidschan. Also ich sage nicht, also vor allem Aliyev-Regime geworden. Und ich finde, den Leuten, die sich im Land für freie demokratische Werte einsetzen und die immer noch daran glauben, denen muss man auch die Hand reichen und diese Kritik erwidern, so dass auch die Menschen sehen, also es gibt, die Demokratie hat eine Hoffnung bei uns, und das ist von den USA, und auch da hat die EU sich auch kann man auch nicht löblich drüber reden. Diese Kritik ist auch jetzt gerade bei den aktuellen Präsidentschaftswahlen natürlich massiv ausgeblieben, weil man natürlich Interesse an einem Stabilisator hat, und Aliyev garantiert diese Stabilität und sichert dem Westen natürlich das Öl zu.
Wir erfahren ja gerade am eigenen Leib, dass der reine Blick auf die Wirtschaft nicht das Allheilmittel für eine Gesellschaft sein kann. Insofern gibt es an der Stelle vielleicht auch einen Grund, weiter intensiv miteinander zu reden.
Dialog der Staaten, Dialog der Kulturen, ein Versuchsfeld. Ganz sicher so viel und ganz sicher nicht mehr. Das war Kontrapunkt. Heute ging es bei uns um Kultur, Gegenwart und ein ganz klein bisschen auch um die Zukunft von Aserbaidschan. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren im Saal, für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Kommen und unseren Podiumsgästen Dank fürs Mitmachen. Vielen Dank, Khadija Seinalova, Ingo Peetz und Eva Maria auch.
Dank auch den Hörern draußen am Radio oder im Internet. Live aus dem Goethe-Forum war das Kontrapunkt. Am Mikro verabschieden sich Theo Geißler
und Frank Kämpfer. Dank an die Technik und die Mannschaft hinter den Kulissen. Dank auch an unser Mugam-Trio, das gleich zur Schlussmusik anheben wird. In den aserbaidschanischen Märchen, die ich sehr empfehle zu lesen, gibt es attraktive Prinzessinnen. Eine sitzt hier in der ersten Reihe im Publikum. Attraktive Prinzessinnen, gewaltige Drachen und mutige Helden. Manche der Helden sind in der Lage, Drachen, riesengroße Drachen mit einem einzigen Schwertstreich in zwei Teile zu hauen. Mia ist aber unklar, ob sie die Drachen auf diese Weise vernichten oder verdoppeln. Aber dass es in den aserbaidschanischen Märchen am Ende gut ausgeht, das hat mit etwas ganz anderem zu tun. Nämlich damit, dass Menschen nichts übers Knie brechen, sich Zeit lassen und bei dem, was sie tun, beharrlich und klug zu Werke gehen. Und alles Weitere sagt die Musik, die eine Komposition von Shefiga Akhundova darstellt, einer aserbaidschanischen Komponistin, die in Deutschland leider völlig unbekannt ist. Ins Deutsche übersetzt und vielleicht ein wenig zusammengefasst heißt das Stück, mit dem wir uns jetzt verabschieden: Lasst uns alle immer beieinander bleiben. Bitteschön.
Das war die 29. Ausgabe von Kontrapunkt, auch diesmal unter dem Titel Dialog der Kulturen. Kontrapunkt ist eine Kooperation des Bayerischen Rundfunks mit dem Goethe-Institut München, der Neuen Musikzeitung, dem Schauspielhaus Salzburg, außerdem diesmal in Zusammenarbeit mit dem Koordinationszentrum für Aserbaidschaner in Deutschland. Moderation Theo Geißler und Frank Kämpfer, Recherchen Eva Schroth, Regie Werner Bleisteiner, Redaktion Merit Forster und Wolf Löckle.